SRF 2 Kultur.
In den jüngeren Jahren war das bestimmt ein bisschen Abenteuer, auch all die Reisen auf den Kontinenten. Aber dann im Zaire, Kongo war früher Zaire, da kam Gorillaschutz und da wurde es zur Arbeit und dann weniger Abenteuer, auch wenn die Situationen zum Teil auch sehr extrem waren.
Wir hatten da sicher Angst, aber wie schlimm es wirklich war, lesen wir jetzt im Buch.
Ein seltener Augenzeuge, das Leben des Schweizers Carlos Schuler im Ostkongo. Sie hören eine Kontextsendung von Rebecca Hillauer. Buchvernissage in Bürglen. In dem 4000-Seelenort im Kanton Uri soll einst Nationalheld Wilhelm Tell geboren worden sein. An diesem Abend wird ein anderer Sohn des Tellendorfs gefeiert. Die Aula der Gemeinde ist bis auf die hintersten Stehplätze besetzt. Alle wollen dabei sein, wenn Carlos Schuler seine Autobiografie vorstellt über sein Leben im Ostkongo. Viele im Saal sind Verwandte und Freunde, kennen den gebürtigen Bürgler seit der gemeinsamen Schulzeit. Damals, vor rund 50 Jahren, stand er hier schon einmal auf der Bühne, als Geisenpeter in einer Schulaufführung von Johanna Spiris Heidi.
Coco, der war immer lebenslustig, abenteuerlustig, oft ein bisschen frech, mutig, unterhaltsam. Er war auch immer ein bisschen übermutig.
So beschreibt Erich Herger seinen Jugendfreund, mit dem er damals in den 1960er Jahren in der Pfadi war und gemeinsam Musik machte.
Coco, das ist ein Song, den er immer als Jugendlicher auf der Skipiste und abends in der Skihütte gesungen hatte. So ist das Lied Coco auch zum Namen Coco geworden.
Offiziell heißt der Sohn einer katholischen Arbeiterfamilie damals noch Karl Schuler. Carlos nennt er sich seit der Zeit in den späten 70er Jahren, als er sich während der Sommersaison in Spanien als Surflehrer verdingte. Im Winter arbeitete der gelernte Schriftsetzer dann in Arosa als Skilehrer. So finanzierte er ausgedehnte Reisen nach Asien, Afrika und Südamerika. Seine ältere Schwester Pia und Schwägerin Evelyn erinnern sich gut.
Wir wussten gar nicht genau, wo er überall ist. Wir hatten keine Internetverbindung, ab und zu mal ein Telefon, aber das war auch nicht so einfach. Aber wir wussten, er ist unterwegs, ja.
Da reiste er immer von einem Ort zum anderen. Irgendwann sah man ihn und dann kam er mit seinem Bus und dann verschwand er wieder.
1986 reiste Carlos Schuler in den Ostkongo und bleibt hängen. Denn in Bukavu, der Hauptstadt der Provinz Südkivu, begegnet er seiner zukünftigen Frau Christine.
Ich habe dann Christine Lina Rosa kennengelernt, als sie David zur Welt gebracht hat. Und dann sind sie zusammen ausgewandert, definitiv.
Was er in seiner neuen Heimat erlebt hat, das beschreibt Carlos Schuler, der inzwischen 58 Jahre alt ist, in seiner Autobiografie »Leben und Überleben im Kongo, Gorillaschutz und Familienleben im Krieg«.
Ich möchte mit dem Buch vor allem eine Zeit beschreiben, wo wenig Medien anwesend waren. Das ist sehr wichtig, um letztlich doch eine gewisse Wahrheit über den Krieg zu erfahren.
Der Krieg, von dem Carlos Schuler spricht, umfasst einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, in denen die Demokratische Republik Kongo von 3 Kriegen verwüstet wurde. Der erste Kongo-Krieg brach 1996 aus. Damals heißt das Land noch Zaire. Und Carlos Schuler lebt schon beinahe 10 Jahre dort. Fast so lang ist er mit seiner belgisch-kongolesischen Frau Christine verheiratet. Ihre beiden Kinder, David und Sarah, sind bei Kriegsausbruch 9 und 7 Jahre alt.
Für mich gibt es 2 Wesenszüge, die, denke ich, wichtig waren. Das eine ist ein Grundwesenszug, die Neugierde, die Lust, die Bewegung. Der zweite Wesenszug, denke ich, besteht, und das wie bei uns allen Menschen, in der Herkunft, wo man zu Hause ist. Er ist in einer Großfamilie geboren mit 10 Kindern. Da muss man sich behaupten. Und ich denke, da hat er sich auch irgendwo außerhalb seiner Heimat, seiner Herkunft, seiner Familie zu behaupten und zu bestehen gesucht. Und das hat er gefunden für mich letztlich auch im Kongo.
Nach Ansicht von Jugendfreund Erich Herger spielt dabei Carlos Schulers Schwiegervater eine ganz wesentliche Rolle. Adrien de Scriver, der aus einer belgischen Kolonialfamilie stammt, hatte 1970 südlich von Bukavu den Kahuzi-Biega-Nationalpark gegründet, zum Schutz der einheimischen Flachlandgorillas.
Es war und ist das Lebenswerk seines Schwiegervaters. Das Wesen des Schwiegervaters Adrien de Scriver und das Wesen von Carlos, die haben sich irgendwie gefunden im Kongo.
Der Schwiegervater hatte sehr viel Respekt gegenüber der Natur und den Menschen und wir verstanden uns wirklich einmalig. Er hatte eine kongolesische Frau, wurde somit auch von seiner eigenen Familie eigentlich weggestoßen. Und meine Frau war ein Kind, als sie die erste Gorilla-Baby auf den Armen hielt. Und das war natürlich ganz klar, dass wir in der Familie wollten, dass dieser Park weiterhin besteht.
Wir sind mit großem Respekt für unseren Großvater erzogen worden. Er war ein Vorbild für uns alle, auch meine Cousins. Das ist schön, weil es einem als Jugendlicher Werte vermittelt. Obwohl er ein Kolonialistenkind war, ist er im Kongo geblieben und hat mit einer schwarzen Frau eine gemischtrassige Familie gegründet. Das hat uns vermittelt, was Integration bedeutet. Und dass niemand, nur weil er eine weiße Hautfarbe hat, besser ist als andere.
Erzählt David Schuler. Der Sohn von Carlos Schuler ist inzwischen 26. Er ist extra aus Belgien, wo er lebt, nach Bürglen zur Buchvernissage gekommen, um das Erlebnis mit dem Vater zu teilen. An seine Kindheit im Kongo während der Kriegsjahre hat David Schuler paradoxe Erinnerungen.
Tote zu sehen, war als Kind für mich normal. Ich habe nicht wirklich begriffen, was los war. Wenn mein Vater mit mir in den Nationalpark ging, um dem Krieg eine Weile zu entkommen, war es für mich wie ein Ausflug, ein Spiel. Meine Eltern haben immer versucht, mich und meine Schwester zu schützen und uns deshalb nie die volle Wahrheit erzählt.
2 Jahre nach dem Tod des Schwiegervaters übernimmt Carlos Schuler 1991 im Auftrag der GTZ, der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die Verantwortung für den Schutz der Gorillas im Nationalpark.
Und natürlich war immer mein Schwiegervater präsent. Er ist auch begraben im Park. Also jedes Mal, wenn ich in die Parkstation gekommen bin, der erste Blick war auf sein Grab. Und es war schon eindrücklich zu erleben, die Parkstation wurde zerstört, die Parkwärterhäuser wurden zerstört, 2-mal im Krieg. Und das Grab blieb immer verschont.
Im Land wächst derweil der Widerstand gegen den despotisch regierenden Präsidenten Mobutu in der 1500 Kilometer entfernten Hauptstadt Kinshasa. Auch in Bukavu werden Plünderungen verübt. Carlos Schuler und seine Frau Christine weichen zum Schutz der Kinder mehrfach für kurze Zeit in die Schweiz und nach Belgien aus. Die Familie kehrt aber immer wieder zurück und sorgt auch unter widrigsten Umständen für die nötige Schulbildung der Kinder.
Ich habe in Bukavu die belgische Schule besucht, aber als der Krieg wieder anfing, hatten wir nur noch Fernunterricht. Wir mussten unsere Hausarbeiten nach Frankreich senden und 2 Monate später erhielten wir die Ergebnisse. Mein bester Freund, mein Cousin und ich, wir haben jeden Tag gemeinsam bei uns zu Hause gelernt. Und weil in Bukavu keine Post mehr funktionierte, mussten meine Eltern über die Grenze nach Ruanda und unsere Hausaufgaben von dort versenden.
Das Haus der Schulers ist nur 10 Minuten von der Grenze zu Ruanda entfernt. Dort kommt es 1994 zum Völkermord radikaler Hutu am Minderheitenvolk der Tutsi. Als Tutsi-Rebellen schließlich die Macht übernehmen, wird Carlos Schuler Augenzeuge, wie rund 2 Millionen Hutu in den Ostkongo fliehen. Unter ihnen unzählige der am Genozid Beteiligten. Die französischen UN-Soldaten, berichtet er, hätten die mit Kalaschnikows Bewaffneten ungehindert passieren lassen.
Ich war tagelang an der Grenze und habe zugeschaut, wie Hunderttausende reinkamen mit Waffen. Man hat die ganze Armee reingelassen, unentwaffnet, in ein fremdes Land. Dann ist ein Mörder auf einmal ein armer Flüchtling und kein Mörder mehr. Und da kann er in Freiheit die Frauen vergewaltigen. und sein Unwesen weitertreiben. Und die internationale politische Ebene hat sich sehr wenig darum gekümmert.
Die UN-Mission trägt den offiziellen Titel Operation Turquoise, Operation Türkis. Das UNHCR, das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, bringt die Flüchtlinge in riesigen Lagern am Stadtrand von Bukavu unter. Niemand, meint Carlos Schuler, hätte an die Folgen für die kongolesische Bevölkerung gedacht.
Es kam dann ein Riesenboom. Zwischen 1994 und 1996 waren dann im Ostkongo am meisten NGOs, Nichtregierungsorganisationen auf der Welt. Und all diese Leute wollten auch gut wohnen und haben dann die besten Häuser natürlich dann auch angemietet. Bis zu 10-fachen Preisen, wo die Kongolesen einfach wegziehen mussten und diese Mittel nicht mehr hatten. Selbst die Nahrung, alles, alle Preise gingen hoch und die gingen eigentlich nie mehr runter. Und die Flüchtlinge, 2 Millionen, 2,5 Millionen, die wurden natürlich ganz klar vom UNHCR ernährt. Und mittendrin all die Mörder.
Auch für die Umwelt habe die UN-Mission verheerende Folgen gehabt, berichtet Carlos Schuler.
Man muss bedenken, wie viele Autos diese Organisationen herumfuhren, Nahrung in die Camps zu bringen, wie auch die Infrastruktur kaputt ging. Zum Beispiel hat man bis zu 5 Millionen Bäume gefällt für Brennholz, für die Flüchtlinge. Und nichts wurde seitdem wieder aufgebaut. Statt Wiederaufbau kamen jetzt all diese Kriege.
In den 3 Kongo-Kriegen zwischen 1996 und 2008 starben schätzungsweise 5 Millionen Menschen. Weil zahlreiche Nachbarstaaten verwickelt waren, wird der 2. Kongo-Krieg auch der Afrikanische Weltkrieg genannt. Alle Hilfsorganisationen verlassen das Land. Carlos Schuler beschließt zu bleiben. Ehefrau Christine flüchtet mit den beiden Kindern in die Schweiz. Sie leben in Carlos Schulers Elternhaus bei dessen Mutter. Darüber im ersten Stock wohnt der jüngste Bruder Klaus mit seiner Frau Evelyn und ihren Kindern.
Die Kinder waren auch klein, unsere, und die beiden anderen waren dann eingeschult. Die Jüngere ging, meinte ich, in die 2. Klasse und der David in die 5. Und das war kein Problem, auch mit der Schule nicht. Die Kinder haben sich ganz schnell integriert.
All the class was in German. Der Unterricht war auf Deutsch. Das war am Anfang sehr schwer für uns. Aber die anderen Kinder in der Klasse haben uns geholfen und uns mit Händen und Füßen alles erklärt. Und allmählich haben wir sie verstanden. Zum Schluss haben meine Schwester und ich uns mit den anderen Kindern auf Schweizerdeutsch unterhalten.
Also wir hatten eine ziemlich gute Verbindung, auch zur Schwägerin, zur Christine,
sagt Carlos Schulers Schwester Pia. Und Schwägerin Evelyn fügt hinzu:
Wir sind eine internationale Familie. Ein Schwager ist ja aus Simbabwe und dann haben wir noch einen Schwager, der ist Italiener. Und wir sind sehr weltoffen. Auch wir hatten Angst und Sorgen. Das war ein Problem, aber nie, dass man die Christin nicht akzeptiert hätte oder die Kinder.
Die Eltern haben sie nicht so verstanden, weil sie kein Französisch sprechen. Aber das war eigentlich kein Problem, weil Christin spricht etwas Deutsch. Also was ich mich an diese Zeit vor allem erinnern kann, ist, dass sie immer am Radio war, so am kleinen Taschenradio, und hat die Nachrichten gehört von französischen Sender und so, was in Bukavu läuft.
Carlos Schuler versucht dort inmitten von Krieg und Gewalt, die Gorillas im Kahuzi-Biega-Nationalpark vor der Ausrottung durch Wilderer zu retten. Der deutsche Krisenreporter Carsten Stormer, der sich im benachbarten Uganda aufhält, hört von dem verrückten Schweizer und beschließt, ihn zu besuchen.
Ja, der Verrückte mit den Gorillas. Das war das, was ich im Kopf hatte. Und da hatte ich mir gedacht, da kann man bestimmt eine schöne Geschichte draus machen. Mein erster Eindruck war eigentlich das Gegenteil. Da steht dieser ruhige Mann mit dem Schweizer Dialekt vor mir und diese unglaubliche Gelassenheit, die dieser Mann ausgestrahlt hat.
Wir hatten auf dem Weg in den Nationalpark hinein Schüsse gehört, über uns sind Flugzeuge der UNO hinweggeflogen, es gab da täglich irgendwelche Scharmützel, es sind Frauen vergewaltigt worden, es sind Dörfer niedergebrannt worden und dann ist dieser Schweizer Mann, der Gorillas retten möchte.
Carsten Stormer merkt rasch, dass der verrückte Schweizer genau weiß, was er tut. Mit diplomatischem Geschick gelingt es Carlos Schuler, von den Rebellengruppen, die sich im Nationalpark verstecken, respektiert zu werden.
Und das war bestimmt auch eine Strategie, die wir entwickelt haben, einfach total neutral im Krieg zu sein. Sei das jetzt militärisch, politisch und so weiter. Man muss ja die Leute kennen, um dort zu überleben und auch eine gewisse Sicherheit zu erhalten.
Mit Weitsicht und Einfühlungsvermögen gelingt es Carlos Schuler auch, die Gorillas im Nationalpark vor der Ausrottung zu bewahren. Die Einheimischen, die die Tiere jagen, sind in seinen Augen keine bösen Wilderer, sondern Menschen, die um ihr tägliches Brot und das Überleben ihrer Familien kämpfen.
Innerhalb von wenigen Tagen hatten wir 42 Wilderer, wo wir wussten, die haben alle Elefanten umgebracht und auch angefangen, die Gorillas zu töten. Hätten wir die Wilderer ins Gefängnis übergeben, nach wenigen Tagen, nach ein bisschen Bezahlung wären die wieder freigekommen, hätten wir 42 Kalaschnikow für uns gehabt. Dann haben wir entschieden, diese Wilderer zu uns zu nehmen und haben ihnen vorgeschlagen, eine Ausbildung zu machen als Wächter. Und das sind heute die besten Wächter. Und seit diesem Moment gab es eigentlich auch keine Gorillas mehr, die man erschossen hat im Kausibieger Nationalpark.
Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und vor allen Dingen, was Carlos mir damals gesagt hat, wenn wir die Gorillas retten wollen, dann müssen wir zuerst die Menschen retten. Man muss einfach darauf achten, dass diese Leute was zu essen haben, dass, wo es kaum was gibt außer Krieg, dass die ein Gorilla-Leben schätzen lernen. Und das hat er eben geschafft, der Carlos, indem er die Leute da sensibilisiert hat, die Leute eingestellt hat und denen ein Einkommen und auch eine Vision gegeben hat.
So oft es seine Arbeit und die Lage vor Ort erlauben, fliegt Carlos Schuler in die Schweiz, um seine Familie in Bürglen zu besuchen. Er ist gerade wieder einmal dort, als im Kongo erneut ein Krieg entbrennt. Schwägerin Evelyn und Freund Erich trauen ihren Ohren nicht, als er beschließt, trotzdem zurückzufliegen.
Ich sehe es bildlich vor mir, als er ging. Im Moment war ich ein bisschen entrüstet, weil mir Christin wirklich sehr leid hat. Ich war ja in dem Alter, also auch mit Kindern, und ich habe nachgefühlt, was eine Frau empfindet, wenn der Mann in den Krieg zieht, also in ein Kriegsgebiet.
Da habe ich gesagt, das ist eigentlich verrückt. Man ist in der Schweiz im Wohlstand, in der Sicherheit, und im Kongo bricht wieder die Aggression aus, und dann geht ein Urnen wieder zurück in den Krieg und lässt Frauen und Kinder zurück. Das ist für mich unglaublich.
Erst im Nachhinein kann man ein bisschen sich hineinversetzen, auch, warum Karl so reagiert hat. Also er hatte dort vieles aufgebaut. Er ist ja dort daheim und nicht mehr hier, oder? Und er hätte sicher alles verloren. Und die Familie von Christin, die Mutter, die waren ja auch alle dort. Also er hat sich auch dort verantwortlich gefühlt. Sein Herz ist eben auch dort. Er ist ja fast mehr Afrikaner als Schweizer.
Der Carlos hat dort unten eine Aufgabe gefunden, eine Position gefunden, die ihn überzeugt hat, die ihm Kraft gegeben hat. Und wenn ich das mit der Familiengeschichte verbinde, mit seinem Wesen verbinde, finde ich darin die Erklärung, warum er in dieser wahnsinnigen Zeit letztlich im Kongo geblieben ist.
Auch Sohn David kann sich dies erst im Rückblick erklären.
At the beginning I was quite mad with him.
Zuerst war ich ziemlich sauer auf ihn, weil ich nicht verstanden habe, warum er uns alleine ließ. Ich habe meine Mutter gefragt, warum ist Papa nicht hier? Erst über die Jahre habe ich verstanden. Und heute bin ich sehr dankbar dafür, dass er geblieben ist. Und dankbar für das, was er alles getan hat. Über unser Familienhaus in Bukavu hat er eine dicke Zementdecke gezogen, gegen die Raketen. Und das mit dem Nationalpark, all das hat er für uns getan.
Die Einzige, die das von Beginn an begreift, ist Ehefrau Christine. Wann immer möglich, kehrt sie mit den Kindern nach Bukavu zurück. Als Sohn David und Tochter Sarah in Belgien das Gymnasium besuchen, bleibt sie schließlich dauerhaft. Sie arbeitet ehrenamtlich im Panzi-Krankenhaus, wo der Arzt Dennis Mukwege vergewaltigte Frauen operiert. Als der Krisenreporter Carsten Stormer wieder im Ostkongo ist, lädt Carlos Schuler ihn zu sich nach Hause ein.
Das war eine große Überraschung, diese unglaubliche Menschlichkeit, die ich da in diesem Haus gespürt habe und diesen unbedingten Willen, etwas zu verändern im Kongo. eine absolute Sisyphus-Aufgabe und diese beiden haben sich dann nicht einschüchtern lassen von der Situation.
Sie wollten selber nicht weg, weil sie gedacht haben, wir müssen auch ein Zeichen setzen, wir bleiben hier und tun unsere Arbeit, nämlich nur dann sehen auch die Leute, dass wenn wir bleiben, dann wissen sie auch, dass wir es ernst meinen. Also es ist eine unglaubliche Stärke, die von dieser Familie ausgegangen ist.
Zusammen mit den einheimischen Parkwächtern kann Carlos Schuler während der Kriegsjahre für das World Food Program Tonnen von Lebensmitteln an die Bevölkerung verteilen. Zwar ist der Kongo eines der an Bodenschätzen reichsten Länder der Welt, der fruchtbare Boden und die gemäßigte Witterung erlauben zudem 2 Ernten im Jahr, dennoch hungern die Menschen. Damals habe er begriffen, meint Carlos Schuler, dass es sich bei den Kämpfen nicht, wie nach offizieller Lesart, um Bürgerkriege handelt.
Es sind Plünderungskriege. Das hat man damals schon so mitgekriegt. Wenn ich zurückgehe, da hieß es, die Banyamulenge, ein Minderheitsvolk, macht den Krieg gegen Mobutu. Ich war dort, vor Ort, war im Park und war mit ruandesischen Militärs zusammen, ugandesischen, und habe versucht dann auch in den Rapporten zu sagen, dass tatsächlich Nachbararmeen hier im Kongo sind. Dann hat man gesagt, Herr Schuler, vielleicht ist er jetzt verrückt geworden, hören Sie mal auf, solche Sachen zu erzählen. Aber heute kennen wir die Geschichte, es war effektiv vor allem Uganda, Ruanda, die in den Osten reinkamen.
Mit dem Mut der Verzweiflung hält Carlos Schuler seine Beobachtungen mit der Kamera fest. Nach Massakern an der Bevölkerung fotografiert er verstümmelte Leichen- und Knochenüberreste, schickt die Fotos an Medien in Europa.
Und dann sagen Sie mir, Herr Schuler, diese Fotos bitte nicht mehr, sie sind zu hart. Das ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Aber für uns bedeutet das, wir können eigentlich gar nicht mehr erzählen, was wirklich passiert. Wenn man sieht, wie die Frauen vergewaltigt werden. Sie werden ja nicht vergewaltigt, sie werden zerstört. Dass selbst mit den kompliziertesten Operationen diese Frauen nie mehr im Leben ihre Gesundheit finden.
Mit Unterstützung von Verwandten und Freunden in der Schweiz haben Carlos Schuler und seine Frau Christine vor knapp 10 Jahren den Verein Hilfe für Kongo Kivu ins Leben gerufen. Von den Spenden unterstützen sie hilfsbedürftige, vergewaltigte Frauen und deren Kinder. Im Heimatdorf von Christine Descriver, nahe des Kahuzi-Biega-Nationalparks, haben sie zudem 2 Schulhäuser für rund 300 Kinder errichtet. Seit seinem Ausscheiden aus dem offiziellen Gorillaschutz hat Carlos Schuler in Bukavu die Lodge Coco eröffnet, eine Pizzeria mit Fremdenzimmern, in der sich die deutschsprachige Exilgemeinde zum Stammtisch trifft. Die Idee zu seiner Autobiografie entsteht 2011, als ihn Erich Herger gemeinsam mit seinem Bruder Josef und einem Cousin besucht.
Als sie dann jeweils zurückkamen in seine Lodge, so gegen den späteren Nachmittag, saß man zusammen, diskutierte, sprach miteinander über vergangene Zeiten, über Jugendstreiche und so weiter. Und irgendwann kam dann der Carlos mit seinem Ordner voller Blätter, über 1000 A4-Seiten, vollgeschrieben, sein eigentliches Leben. Und das hat alle uns drei, die dort waren, neugierig gemacht. Wir haben also, ich denke, Stunden in diesen 10 Tagen, die wir vielleicht dort waren, gelesen und waren alle drei fasziniert. Was da für ein Fundus an Empfindungen, an Gefühlen, an Geschichte, an Wissen zusammenkommt, war unglaublich.
Aus den Tausenden von Fotos hat Erich Herger gut 100 Fotos für das Buch ausgewählt. Der ehemalige Chefredakteur des Urner Wochenblatts hat es auch lektoriert und verlegt. Gewidmet hat es Carlos Schuler seiner Frau Christine und seinen Kindern David und Sarah, die er während der Kriegsjahre so oft im Schweizer oder belgischen Exil zurückließ.
Ich habe mir selber nie Fragen gestellt, wieso bin ich gegangen. Natürlich frage ich mich heute auch immer mehr. Und ich bin nicht immer stolz, was ich gemacht habe gegenüber den Kindern, als ich wieder in den Krieg ging. Aber es ist so passiert und für mich ist wichtig, was ist heute? Und heute, die Kinder sind stolz auf die Mutter, auf den Vater. Die wissen genau, was für Situationen wir erlebt haben.
I think my dad is quite a model for me, because when I see the other men...
Mein Vater ist ein großes Vorbild für mich. Die meisten Männer in seinem Alter können nicht von einem so erfüllten und spannenden Leben erzählen. Er hat alles gemacht, was er wollte. Natürlich ist er nicht perfekt, aber er liebt sein Leben. Wenn ich eines Tages so alt bin wie er, will ich so stolz und glücklich sein können wie er über die vielen Erlebnisse, die ich hatte.
Auch wenn der Titel von Carlos Schulers Autobiografie Leben und Überleben im Kongo, Gorillaschutz und Familienleben im Krieg, etwas anderes suggeriert, Schwägerin Evelyn und Verleger Erich Herger erkennen darin weit mehr als einen persönlichen Lebensbericht.
Es ist schon eine Biografie, aber es ist nicht, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um die Sache geht es ihm immer. Das spürt man ganz stark bei ihm.
Es überrascht mich natürlich, wenn ich so lese, wie es er erlebt hat, sei es, wie man mit dem Naturschutz und Umweltschutz umgeht, sei es um die Entwicklungshilfe, wie das abläuft, sei es auch den Einsatz der Blauhelme. Man liest ja bei uns im Westen, ist alles gut und notwendig und wichtig. Und wenn man das Buch liest, dann liest man auch vielleicht eine andere Seite. Dann könnte man es hinterfragen.
Gut, Rebellen ist auch ein Wort, kommt von außen. Was ist schon ein Rebell? Die Leute haben jetzt 10 Jahre Krieg erlebt, sind geboren dort, heute sind sie vielleicht 20 Jahre. Die Leute leben ums Überleben. Diese Rebellen kann man auch nennen Junge, die versuchen, irgendwas zu bewegen, die keine Ausbildung genießen durften, keine Schule, nichts. Wo dann letztlich diese Verteidigung auch in eine totale Gewalt übergeht und schlussendlich auch gegen die unschuldige Bevölkerung.
Ende November 2013 verkündete die kongolesische Regierung einen vorläufigen Sieg über die größte Rebellengruppe. Warum es aber immer noch keinen wirklichen Frieden gibt, steht für Carlos Schuler fest.
Es geht um die natürlichen Ressourcen im Kongo.
Was zu belgischen Kolonialzeiten Kautschuk und Elfenbein, sind seiner Ansicht nach heute Mineralien wie Zinn und Coltan, die für die Produktion von Mobiltelefonen und Laptops benötigt werden. Bewaffnete Milizen eignen sich die Rohstoffe durch Raubzüge an und finanzieren so ihre Waffen.
Es geht alles raus, was eigentlich dem eigenen Land dienen sollte für den Aufbau und für die Entwicklung. Und wer profitiert von diesen Schmugglereien? Wo werden die Handys hergestellt? Wo werden die Chips hergestellt? China produziert heute 50% von den Handys weltweit. Was macht Europa? Wer profitiert? Die Industrieländer, die Demokratieländer zum Teil.
Was der Kongo nach Ansicht von Carlos Schuler bräuchte, wäre Aufbauhilfe in der Art des Marshallplans nach dem Zweiten Weltkrieg.
Hätten wir im Kongo Straßen, Energie, würden die natürlichen Ressourcen im Kongo verarbeitet, dann hätte auch die kongolesische Jugend eine Zukunft vielleicht für nachhaltige Arbeit im eigenen Lande.
Das war die Sendung Kontext mit Rebecca Hillauer. Über das Leben des Schweizers Carlos Schuler im Ostkongo berichteten für sie Carlos Schuler selbst sowie Pia, Evelyn und David Schuler, Erich Herger und Carsten Stormer. Carlos Schulers Buch Leben und Überleben im Kongo, Gorillaschutz und Familienleben im Krieg ist im BFT Verlag erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.